Hallo liebe Remix-Hörer und Hörerinnen, heute zu einer besonderen Folge, denn wir haben eine besonderen Gästin. Das hat die, okay, das fand Christina Bruder gar nicht so lustig, aber ist egal. Hallo, wir reden heute mit Dagmar Wegener aus Berlin.
Hey!
Also Jason und ich sind das übrigens, die das heute machen. Willkommen.
Genau.
Hallo.
Hi.
Wir haben uns damals auf dem Emergent-Forum kennengelernt. Bei unserer Mosaikbar. Richtig?
Ja. Ach echt?
Genau,
du warst
wir
auch
haben
da?
Uns draußen sitzend neben einem Zelt und ich weiß nicht mehr genau, was wir getrunken haben, aber wir haben irgendwas getrunken.
Moskau Mule.
Ja, also ich war ja nicht da, ich habe es nur bei Twitter verfolgt und fand es sehr cool, was ihr da so gemacht habt. Ja. Dagmar, für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich kurz mal vorstellen und erzählen, was du machst, vielleicht was so dein spiritueller Werdegang ist oder so ein bisschen?
Ja, ich bin Baptistin und zwar im Grunde seit meiner Geburt, wenn das denn ginge, aber das geht ja nicht, aber ich bin in einer ganz klassischen Baptistenfamilie aufgewachsen, was manchmal ein bisschen seltsam ist, finde ich. So klassisch war die auch nicht, weil meine Familie immer irgendwie eher offen war. Wir haben immer viel diskutiert, so meine beiden Schwestern, meine Eltern und ich. Immer wenn wir sonntags im Auto nach dem Gottesdienst saßen, haben wir immer erstmal die Predigt zerlegt und
überlegt,
was fanden wir doof und so. Also es war nicht ganz klassisch so. Und ich habe Pädagogik studiert und dann habe ich noch Theologie studiert und war Jugendreferentin und bin jetzt Pastorin einer Baptistengemeinde in Berlin, Schöneberg, mitten im Kiez. Also ganz schön. Wir haben irgendwie 800 Mitglieder fast und sind also ziemlich groß und sehr bunt, sehr vielfältig und ich finde, man kann kaum einen besseren Beruf haben als ich. So.
Ja. Oh Mann, das können so wenige Leute sagen. Das ist wirklich schön.
Das ist nice.
Ja.
Ja.
Stimmt, gibt es nicht so oft. Ich glaube
auch. Das stimmt.
Verrückt.
Ja. Du hast jetzt gesagt, Baptistin.
Ja.
So mit voller Überzeugung und so. Kannst du mal sagen, was das für dich bedeutet und was das, was dich daran so begeistert?
Na, ich habe eigentlich lange mit dem Schicksal ein wenig gehadert, ja, Baptistin zu sein, weil das immer so ein bisschen, kann man sagen, piefig klingt, finde ich so. Wir haben uns dann in einer Gruppe im Baptistenbund zusammengeschlossen, der ist Kirche 21, und wir haben angefangen, uns mit den Baptist Principles zu beschäftigen. Das sind sozusagen die Grundwerte des Baptismus. Und das Spannende daran war, dass ich danach viel begeisterter war, Baptistin zu sein als jemals zuvor, weil ich festgestellt habe, die Baptisten, die haben sich ursprünglich deswegen gegründet, weil sie für Religionsfreiheit eingestanden sind und in England und gesagt haben, wir wollen keine Staatskirche mehr, wir wollen tatsächlich eine Freikirche und wir wollen das Recht, freie Religion zu wählen für alle Menschen. Und also es ist von dem, was ich da dabei verstanden habe, ein unglaublich freiheitliches Prinzip, was man nicht in allen Baptistengemeinden wiederfindet, das muss man dazu sagen, aber ich glaube, dass der Baptismus eigentlich vom Ursprung her was ganz freiheitlich gedachtes ist und so dieses irgendwie jedem Menschen die Freiheit als Geschenk Gottes irgendwie zuzugestehen, das ist, glaube ich, zutiefst baptistisch. Und darum, seitdem wir uns damit ganz viel beschäftigt haben, bin ich unglaublich begeistert davon, auch Baptistin zu sein. Ja,
das ist krass. Also mir fällt gerade ein, der Adam hier, also der hier unser Pastor von Mosaik, der ist übrigens auch Baptist, also ich weiß nicht, wie man das jetzt sagen soll, der hat zumindestens in der Baptistengemeinde gearbeitet. Von daher würde ich sagen, so ein bisschen ist da schon eine Nähe.
Ja, das hat er erzählt auf dem Forum auch ein bisschen.
Genau. Mhm. Ja, spannend. Ja, also ich glaube, ich war nur einmal in einem baptistischen Gottesdienst. Ich glaube sogar auch in Berlin, aber ich glaube, das war nicht ihr. Weil das war,
nee, das kann sein,
kleiner,
ja.
Das war keiner.
Hier gibt es auch fast 30 Gemeinden in Berlin, von daher ist das, also 30? Baptistische.
Boah, krass.
Es gibt noch mehr, aber es gibt 30 Baptistengemeinden.
Das ist sehr interessant, was du sagst, weil ich hätte Baptisten eher in eine, also von denen, die ich kennengelernt habe, eher immer eine recht enge Ecke. Oder die ich erlebt habe, habe ich eher immer aus einer engen Ecke heraus erlebt. Recht konservativ, recht verstaubt, bisschen schwierig auch ranzukommen.
Das ist auch so. Also das, ich kenne auch sehr, sehr viele sehr konservativ, sehr enge Baptistinnen und Baptisten. Also wo ich heute mich immer wundere, ja, wie manche Leute sich selber Baptisten nennen können und so sein können, so, weil ich, ich verstehe halt wirklich Baptismus als ein unglaublich großes Freiheitsprinzip. Also eben für Religionsfreiheit einzustehen, für Glaubens- und Gewissensfreiheit einzustehen, für, ja, jeder kann sich taufen lassen oder auch nicht und so. Also es gibt so ganz viele freiheitliche Grundregeln da drin, wo ich glaube, die haben gerade im deutschen Baptismus viele auch vergessen. Mhm. Und gut, wenn man in die USA guckt, da findet man ja auch die ganze Bandbreite von Southern Baptist mit dem Bible Belt bis hin zu ganz offenen liberalen Gemeinden. Also das Feld ist halt echt groß. Auch in Deutschland mittlerweile ist es, glaube ich, größer als früher geworden. Mhm. Aber es gibt halt so Gemeinden wie uns und es gibt so Gemeinden, die ganz anders sind. Also aber wo keine Frau predigen darf zum Beispiel. Oder so.
Ja. Ach wirklich? So. Aber das ist ja interessant, dass es trotzdem irgendwie unter diesem einem Dach alles Platz findet. Das finde ich ja echt sehr beeindruckend eigentlich.
Ja, das finde ich auch.
Wie macht ihr das? Also ich hole mal aus, weil für mich ist die Sache, ich selber in meiner geistlichen Biografie, sage ich mal, spirituellen Reise, war jetzt nie Mitglied in einer Gemeinde mit einem Dachverband. Also ich war immer so ein Indie-Christ im Prinzip. Und also es hat Vor- und Nachteile. Ja, jetzt zum Beispiel unsere Gemeinde Mosaik hat jetzt auch keinen Dachverband. Nee. Aber ich habe mich immer gefragt, wie kriegt man das hin, wenn man jetzt in so einem Dachverband ist, wie kriegt man jetzt hin, sag ich mal, diese Bandbreite zusammenzuhalten?
Ja. Ich glaube, dass das auch tatsächlich relativ schwierig ist. Also das gelingt nur, wenn man tatsächlich jeder Gemeinde und auch jeder Person tatsächlich zugesteht, dass sie so sein darf, wie sie ist. Und das kann manchmal echt anstrengend sein, finde ich. Also so, wenn man so die Treffen hat, so die heißen bei uns Bundesrat, das ist im Grunde so Synode oder so, da geht es dann auch richtig heiß her. Der Vorteil ist, glaube ich, dass es bei uns, es gibt keine Dogmen oder es gibt auch nicht so, der Dachverband kann auch einer Gemeinde nicht vorschreiben, was sie zu denken und zu glauben hat oder wen sie anzustellen hat oder so, sondern ist tatsächlich, dass jede Ortsgemeinde autonom ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich irgendwie mehr oder weniger stehen lassen muss, damit das überhaupt funktionieren kann. Das glaube ich auch. Und es ist auch wirklich immer wieder, wir diskutieren sehr viel, aber auch nicht nur irgendwie so bundesweit, sondern auch zum Beispiel bei uns in der Gemeinde. Wir sind, wie gesagt, eine sehr vielfältige Gemeinde. Wir haben wirklich auch sehr konservative Leute. Wir haben sehr offene, liberale Leute. Wir haben Leute aus dem Iran, wir haben Leute aus Korea, aus Angola, aus Deutschland, jeder Couleur irgendwie. Und wir versuchen, das Feld auch irgendwie zusammenzuhalten. Und das ist manchmal anstrengend und manchmal macht das auch echt viel Spaß, so zu merken, dass man sich wieder trifft. Ich habe so im Zuge unserer ganzen Debatten in der Gemeinde auch wirklich gelernt, so konservative Menschen an manchen Punkten wirklich auch sehr zu bewundern, weil wir haben so Leute bei uns in der Gemeinde, die sind immer noch da, obwohl wir wirklich eine offene Gemeinde sind, die wirklich vielfältig ist, und ich bewundere das wirklich sehr, dass die noch da sind, weil ich weiß nicht, ob ich das andersrum aushalten würde. So, ja.
Ja, das ist, also kann ich mich gut mit, also kann ich gut nachvollziehen. Ja, weil, also jetzt für mich, wenn ich, der ich jetzt nie in so einem Dachverband war, für mich war das dann immer, ich war jetzt in einer Gemeinde, die war mir jetzt zu konservativ, dann bin ich in eine etwas freiere gegangen. So und so, dann eine Zeit lang rum, jetzt bin ich fast 10 Jahre bei Mosaik. Und ich glaube, dass mir dadurch irgendwo was fehlt, und zwar so dieses Aushalten von Leuten, die ganz anders sind.
Ja, das geht auch nur bedingt, glaube ich. Ich glaube, das geht auch nicht bis ganz in die Extreme hinein, glaube ich, funktioniert das auch nicht, dann zusammen zu bleiben. Aber wie gesagt, es gibt nach wie vor Leute, die eher dem konservativen Feld bei uns zuzuordnen wären. Aber ich glaube, es geht nicht unendlich, sagen wir mal so. Ich glaube, Vielfalt ist auch was, was nur bedingt unendlich funktioniert. So irgendwann gibt es sozusagen auch Fliehkräfte, wo einfach auch Leute dann sagen, das ist uns jetzt zu viel, in die eine oder in die andere Richtung, ja. Das passiert halt auch bei uns. Also es ist jetzt nicht, dass alle bleiben oder so, das ist es auch nicht.
Wie streitet ihr? Wie macht ihr das?
Jetzt im Bund oder in der Gemeinde?
In der Gemeinde. Das finde ich noch spannender, weil es ein bisschen näher ist irgendwie.
In der Gemeinde?
Ja.
Also, wie soll ich sagen? Also wir streiten uns meistens so, dass wir versuchen, nicht darauf zu drängen, dass wir jetzt sofort irgendwie eine Entscheidung treffen müssen, ja, sondern wir lassen uns wirklich viel, viel Zeit oder versuchen uns viel Zeit zu lassen bei Prozessen. Bei uns gibt es Foren, wo dann jeder, den das Thema interessiert, der kann dann kommen und kann mitdiskutieren. Aber was wir auch machen ist, dass wir, dass wir als Leitung auch immer wieder ja natürlich unsere Meinung auch sagen. Und das prägt natürlich die Gesamtgemeinde auch immer wieder. Also das ist schon so. Und wir streiten uns tatsächlich dann, indem wir anfangen zu sagen, das ist natürlich auch typisch so baptistisch, freikirchlich zu sagen, was sagt denn die Bibel dazu? Und da fangen wir dann an zu diskutieren schon. also und von da ausgehend fangen wir dann an, über die Themen zu streiten. Und was meine Gemeinde, glaube ich, ein bisschen auszeichnet, ist, dass das immer eine Gemeinde ist, die wirklich sehr, sehr mutig auch ist in Entscheidungen und in dem, wo sie vorwärts geht. Und wir waren auch immer irgendwie so ein Auffangbecken für Leute, die, wie soll ich sagen, die aus anderen Gemeinden rausgeflogen sind oder so. Ja. Und das macht natürlich auch eine gewisse Weite aus, schon bei den Leuten selbst.
Ja. Ja.
Aber wie streiten wir? So wie andere Leute auch, würde ich sagen.
Ja, so Leute auch. Sehr gut. Du hast gerade schon K21, also dieses Netzwerk da benannt. Kannst du da noch was zu sagen, was ist das, was ist die Idee dahinter und ich glaube, du leitest das oder zumindest bist du da irgendwie mit verantwortlich dabei.
Ja, also Kirche 21 hat sich gegründet auch aus paar Leuten, die so in der Jugendarbeit vor allem da uns tätig waren, damals noch, als wir noch jung waren, da war das noch so, und wir wollten halt einen Raum schaffen, wo Leute einfach reden können, sich austauschen können, ihre Meinung auch wirklich sagen können. Wir hatten so den Eindruck, dass viele von den Jüngeren gerade, also es ist noch sozusagen aus der Jugendwerkszeit, aus dem Gemeindejugendwerk, dass da Leute, dass wir da so den Eindruck hatten, viele können das, was sie wirklich denken und sagen, eigentlich in ihren Gemeinden oft nicht so offen sagen. Ja. Und dafür wollten wir erstmal vor allem einen Raum schaffen, wo Leute einfach mal anders denken können, schräg denken können, wenn sie das wollen. So, und das haben wir dann gemacht. Das ist ungefähr, ich glaube, 10, 11 Jahre mittlerweile schon alt. Wow, also, ja. Und es hat sich ungefähr zeitgleich mit diesen ganzen Gruppierungen da gegründet, wie Emergent Forum zum Beispiel und so. Das sind alles so, die sind alle fast zeitgleich ja auch entstanden, so diese Gruppen, wo Leute sich vernetzt haben und gesagt haben, wir wollen irgendwie nochmal Kirche anders, nochmal neu, nochmal, ja, denken. Und wir haben uns halt viel irgendwie auch mit dem Zeitgeschehen, mit gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigt und so, und da ausgehend haben wir uns dann immer gefragt, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich für Gemeinde, was heißt das eigentlich für Kirche, was heißt das für unseren Bund, so, das sind so die Sachen, aber vor allem wollten wir einen Raum schaffen, in dem Leute miteinander reden können, die vielleicht nochmal ein bisschen was anderes wollen, als nur das ganz, ganz Klassische, so.
Ja, also ich habe da auch mal so die Internetseite beziehungsweise dann auch die Facebook-Seite mir durchgelesen. Fand das richtig gut, weil ihr da auch eine Menge Sachen geteilt habt, wo ich sagte, super mutig. Ne, Christina Brudereck war ja, glaube ich, auch vor kurzem bei euch und hat einen Vortrag da gehalten, den ich sehr progressiv fand. Und ich dachte, Wahnsinn, also total toll, wie viel Mut da ist, aber auch eben, wie viel, soll man Fortschritt sagen, also eben so dieses Innovative, wir sind offen und nehmen auch wahr, was eben so in der Theologie nach vorne gedacht wird. Das fand ich schon sehr, sehr stark.
Ja, Christina, also muss man auch sagen, war von Anfang an, die war bei unserem allerersten, wir haben immer so alle 2 Jahre so Veranstaltungen und da war Christina irgendwie auf der ersten und das war sozusagen Kirche 21 und Christina war so lieber auf den ersten Blick, so theologisch und von der Sprache her und von allem irgendwie so. Das war wirklich so für uns auch so ein Aha-Erlebnis, ja, sie kennenzulernen und im Boot zu haben bei diesen Sachen auch immer wieder. Und das ist wirklich, die hat uns theologisch auch nochmal geprägt, so. Und naja, und auch all die anderen, die da so irgendwie unterwegs sind, ja, das finde ich auch, ist auch das Spannende, irgendwie sich da auch immer wieder nochmal neu rauszuwagen. Ja, das finde ich irgendwie, finde ich selber spannend, auch in der Gemeinde und auch ansonsten. Und ja, da auch immer wieder nochmal neu nachzuhaken und auch nicht zufrieden zu sein, glaube ich, mit dem, was man schon hat, so irgendwie. Ich glaube, das ist was ganz häufig in Gemeinden passiert, dass dann irgendwie die Leute sagen: So, jetzt haben wir's, jetzt wissen wir ja, jetzt sind wir bekehrt und jetzt haben wir die Wahrheit irgendwie so, und dann nicht mehr irgendwie den Mut zu haben, zu sagen: Was gibt es denn noch? Lass uns doch nochmal neugierig sein, nochmal nachschmecken, nochmal ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen Fährte aufnehmen von dem, was es sonst noch gibt, so. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich so denke, das lohnt sich so, sich immer wieder nochmal neu rauszuwagen, so irgendwie, ne?
Wie schafft man es, diese Haltung wirklich auch als Gemeindehaltung zu haben? Weil es ist ja nochmal was anderes, das irgendwie individuell zu haben oder in seinem kleinsten, engsten Kreis. Aber wie schafft man einfach auch eine Gemeinde zu sein, die wirklich in Bewegung bleibt? Die halt eben nicht sagt, okay, jetzt sind wir cool, sondern sagt, okay, wir bleiben in Bewegung, wir verändern uns und wir gucken weiter, was passiert.
Ich glaube, man hat immer so, man hat wirklich Phasen. Also man hat Phasen, in denen man sich tatsächlich auch konsolidiert, also in denen man sich auch ausruhen kann. Und dann gibt es wieder Phasen, wo man merkt, so jetzt sind bestimmte Themen dran, jetzt müssen wir weitergehen, ja. Ich glaube, es gibt auch die Phasen, wo man tatsächlich mal auch zur Ruhe kommt und ein bisschen dem nachdenkt, was man jetzt sozusagen Neues hat. Die braucht man auch, um das auch zu verfestigen. Wenn man die ganze Zeit immer nur irgendwie weitermacht, dann ist es auch irgendwann schwierig und anstrengend. Aber diese Bewegungsphasen sind halt nötig, glaube ich, damit die Gemeinde auf dem Weg bleibt. Aber ja, wie macht man das denn konkret? Ich glaube, bei uns, wir haben immer geguckt, was legt uns Gott wirklich tatsächlich vor die Füße. Ja, das klingt jetzt irgendwie ja, so fromm, wie es auch ist.
Naja, nee, kann ich gut. Ja, sehe ich auch
Und
so.
jetzt zum Beispiel haben wir im vergangenen Jahr, wir hatten immer ein Bed and Breakfast in der Gemeinde, das haben wir jetzt geschlossen und in den Räumen sind jetzt unbegleitete minderjährige jugendliche
Ach, krass.
Flüchtlinge.
Ja.
Also wir haben immer geguckt, so was ist gerade da. Und ich glaube, was auch gut ist, wenn man eine Leitung hat, die letztlich Raum schafft, damit andere machen können, so irgendwie, ja. Wir haben immer wieder Leute, die gesagt haben, hey, das würden wir gerne machen. Und dann haben wir halt auch von der Gemeinde her gesagt, ja, dann los, dann lass uns machen, dann lass uns, wir schaffen den Raum dafür. Und ich glaube, das ist so die Stärke, weil die Leute, die da sitzen, die bringen ja auch alle irgendwie was mit. Und wenn das nirgendwo vorkommt, weil die Leitung selbst schon irgendwie 1000 Ideen hat, nur noch, dann funktioniert das, glaube ich, auch nicht so. Aber ich glaube, man braucht beides. Man braucht wirklich auch immer wieder mal Phasen, in denen man sich sozusagen auch ein bisschen ausruht und zur Ruhe kommt. So, ne?
Ja.
Das eine geht, glaube ich, nicht ohne das andere.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich merke, dass bei mir meine Reise war recht schnell und manchmal wahrscheinlich auch zu schnell. Und ich glaube, die Herausforderung ist ja auch immer, dass, also ich meine, bei euch mit 800 Leuten, die Leute sind ja alle an einer unterschiedlichen Stelle. So, und dann manchmal, glaube ich, sind dann bestimmte Fragen oder bestimmte, also bestimmte Themen, bestimmte Diskussionen helfen einigen und anderen nicht. Wie kannst du kurz sagen, wie schafft ihr das mit 800 Leuten, das in der Spannung zu halten?
Puh, das ist eine schwere Also ich glaube, dass wir versuchen, sensibel irgendwie immer wieder zu hören, was lebt denn da so. Ja, ich Also ich als Pastorin zum Beispiel, ich gehe jetzt nicht mit allen 800 Leuten frühstücken, aber ich gehe immer wieder mit Leuten frühstücken und höre irgendwie, was passiert in deren Leben, was ist da eigentlich gerade, was bewegt die auch. Und wir versuchen eigentlich auch Impulse immer wieder aufzunehmen, die da kommen. So. Mhm. Und das ist, da merkt man, also es gibt auch bei den 800 durchaus eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, ach, das ist hier schön, hier komme ich, hier bin ich gern. Und ja, das reicht denen dann auch, das ist auch okay, finde ich. Und es gibt eben auch andere, die immer wieder sagen, komm, wir wollen weiter. So. Also es gibt so beide Gruppen und na, es gibt wahrscheinlich noch mehr als diese beiden Gruppen, aber die beiden gibt es auf jeden Fall. Und ich gucke immer wieder für mich jetzt so in meinem Beruf dann auch irgendwie, wie kann ich das bei den Leuten mitkriegen, was die bewegt, was da geht. So irgendwie. Mhm. Und ich merke, dass natürlich meine eigene theologische und andere Neugierde dazu auch führt, dass das nimmt die Leute auch, glaube ich, manchmal mit und fordert sie auch heraus durchaus, aber so selbst auch immer wieder dran zu bleiben und auch selbst theologisch auch immer wieder dran zu bleiben und zu sagen, so, was will ich denn noch so? Das ist so, glaube ich, wichtig für mich. Und ich will halt gerne, dass die Leute irgendwie verstehen, wie faszinierend das auch sein kann, ja, immer wieder sich da reinzufuchsen und irgendwie neu zu grübeln, neu zu machen, neu zu denken. Und ich glaube, was wirklich unsere Gemeinde an vielen Punkten ausmacht, ist, dass da wirklich auch mutige Menschen unterwegs sind in der Leitung und auch ansonsten, die Glauben auch als was verstehen, was tatsächlich Vertrauen bedeutet und Vorwärtsdenken. So. Und das, ich finde das ganz toll, dass die da auch immer so bereit sind. Ja. Und das sind alles, bei uns ist ja die Mischung tatsächlich so, das sind nicht alles nur jetzt irgendwie so Leute um die 20, die da nach vorne streben, sondern das sind wirklich auch alle Altersgruppen irgendwie und das finde ich irgendwie ganz spannend. Und es gibt natürlich auch bei uns durchaus Leute, die das alles ganz schwierig finden und so, ja, also es klingt so wahnsinnig positiv bei uns, aber es ist wirklich so, wir haben auch wirklich Leute, die das ganz, ganz kritisch sehen natürlich, ne?
Ja. Ich habe wo du sagst, theologisch nach vorne denken und so, ich habe gesehen, dass du einige prozesstheologische Bücher bei Facebook da, also hast gesagt, dass du die lesen willst oder wie auch immer.
Ja.
Hast du sie gelesen?
Nein.
Das ist jetzt eine gemeine Frage. Also ich habe auch ein, zwei davon gelesen. Ich habe auch ein paar wieder zur Seite gelegt, weil die so kompliziert waren, dass ich dachte so, okay, da brauche ich wirklich mal einen sehr, sehr ruhigen Urlaub, um mir die zu Gemüte zu führen.
Ja.
Aber was mich sehr begeistert hat, ist ein Buch von Catherine Keller. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, steht da vorne.
Das, es ist genau, mein Buch. Das liegt hier.
ja, genau.
Das ist halt, das ist sozusagen ein super Buch, fand ich. Das hat mich unheimlich bewegt auch, ja. Dieses Gott nicht als statische Größe so zu sehen, sondern als einen, der sich selbst erstens verändert und der die Welt auch immer noch verändert. Das fand ich unglaublich faszinierend, diesen Gedanken, dass die Schöpfung immer noch weitergeht und nicht einfach nur an irgendeinem Punkt zu Ende ist und jetzt ist es fertig und dann leben wir alle und dann ist das irgendwie so, sondern dass das tatsächlich ein Prozess ist, der weitergeht und dass es ein Prozess ist, an dem wir auch teilhaben. Ja? Also das fand ich einen unheimlich bewegenden Gedanken, muss ich sagen.
Ja, also mir hat das Buch auch sehr gut gefallen. Und also ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich glaube, dass das schon auch sehr mutige Gedanken sind. Gerade auch, weil da ja viel auch so der Schwerpunkt darauf gelegt wird, dass das, wie wir leben, zählt.
Ja, genau.
Und wie soll ich sagen? Prägt. Ich meine, das wird wahrscheinlich eure Gemeinde auch prägen. Von dem, was ich so ein bisschen auch gehört habe, so in Talks und so weiter, so Menschenrechte und sowas, das ist ja bei euch auch, ich glaube, du hast mal eine Predigt angefangen mit dem Grundgesetz, ne? Artikel 1, fand ich total spannend. Magst du da noch was zu sagen? Du hast gerade schon gesagt, dieses... dass ihr da mit Flüchtlingen arbeitet. Aber was kannst du da noch was zu sagen? Wie zeigt sich das, dieser Punkt menschliche Verantwortung, sowas in der Art?
Ja, auch da geht es bei uns tatsächlich immer um die Leute, die es machen, ja, so irgendwie. Also wir haben sowas wie Suppenküche und Winterspielplatz in der Gemeinde, und die Gemeinde Schöneberg hat eine relativ große Diakonie tatsächlich. Also wir haben als Gemeinde ist sozusagen die Immanuel-Diakonie, die ist hier in Berlin auch relativ bekannt mit fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in ganz Berlin irgendwo in irgendwelchen Sachen arbeiten, unterwegs. Auch das ist immer Thema irgendwie bei uns, ja, wo können wir was für Menschen tun, so. Ich würde mir manchmal noch mehr wünschen, dass das so im Alltag so der Menschen noch mehr verankert wäre, ja. Also es ist immer leicht so, dass man dann sagt, oh ja, wir haben ja eine ganz tolle Diakonie, aber ich frage mich schon, inwiefern das so in meinem Alltag und im Alltag so der Leute in unserer Gemeinde tatsächlich irgendwie überall durchschlägt, so, ja, das ist, glaube ich, auch noch nicht so. Aber so das Thema Menschenrechte und so, uns haben natürlich als Leute in der Gemeinde die ganzen Themen, die jetzt halt in Deutschland und weltweit halt irgendwie da sind, auch bewegt, so. Und diese Predigt über das Grundgesetz ist sozusagen in einer Reihe entstanden, wo wir eben über Freiheit, über Würde, über Flucht und über all diese Dinge nachgedacht haben. Und ich glaube schon, dass das, was uns da bewegt hat im Vorbereitungskreis für diesen Gottesdienst, auch ganz viel mit dem eigenen Engagement der Leute, die da sitzen, dann doch zu tun hat irgendwie, ne? Also da sitzen dann eben Leute, die irgendwie in der Flüchtlingsberatung oder sonst wo tätig sind, und ich glaube, die Angst so vor einem Rechtsruck sowohl in der Kirche wie auch außerhalb ist halt bei uns auch da. Und
Ja.
da ist dann schon auch immer die Frage so, wo, ja, wie gehen wir damit um auch als Gemeinde? Es gibt bei uns in der Gemeinde ja auch, was die politische Dimension angeht, glaube ich, sehr konservative Leute und andere, ja. Und das ist halt auch so. Die Mischung ist da genauso da. Und ich glaube, was vielleicht bei uns immer mal wieder funktioniert, ist so diese Frage nach Kontaktflächen und Kontaktfeldern zu schaffen. Wir haben halt in unserer Gemeinde mittlerweile fast 120 Farsi sprechende Leute, also aus dem Iran, Irak, Afghanistan so. Und wir versuchen immer wieder, dass es sozusagen zu Kontakten kommen kann, also so, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist nach wie vor das, was am meisten Vorurteile und andere Sachen halt abbaut, ne? Das ist zwar eine Binsenweisheit irgendwie, aber es ist tatsächlich so, dass das da am stärksten,
Habt ihr
ja,
dann
Leute verändert.
irgendwie einen persischen Gottesdienst oder wird das übersetzt oder wie macht ihr das?
Nee, es gibt einen persischen Gottesdienst. Wir haben auch eine Pastorin in der persisch sprechenden Gemeinde. Die machen auch sonntags ihren Gottesdienst. Also immer wenn wir sozusagen durch sind, dann kommen die Perser schon mal und trinken noch einen Kaffee mit uns, und dann gehen die in ihren Gottesdienst. Gleichzeitig ist dann der angolanische Gottesdienst, und danach ist dann noch der koreanische Gottesdienst. Also es ist bei uns sonntags, kann man Pfingsten ganz live manchmal erleben. Nur mit der Übersetzung klappt das noch nicht immer so.
Krass.
Aber wir gucken halt auch immer wieder, wo können wir wirklich die Gruppen auch zusammenbringen, wo können wir Kontaktflächen schaffen, so dass es da zu Begegnungen kommt, so, ne?
Ja. Ja. Ja, das ist krass. Ja, ich glaube, dass es in vielen Gemeinden auch eine Herausforderung ist. Also bei uns zumindest ist das eine Herausforderung. Wir haben ja zum Beispiel dieses ganze Thema mit Mosaik-Hilfskonvoi. Und da sind auch viele Muslime bei, was super cool ist. Und dann ist für uns immer eine Herausforderung gewesen, eben diese Kontaktflächen zu schaffen. Ja, also wir haben dann schon so über Partys und so weiter dann da viel versucht. Ja, also ich sehe das, dass das schon eine Herausforderung ist. Aber eben kann einfach unglaublich cool sein, ja, wenn man wenn man Leute dann eben mit Leuten im Kontakt ist, die, die ganz anders sind.
Ja. Ja, wir hatten jetzt letzten Samstag, da war ich dann mit der Pfadfindergruppe unterwegs. Das sind so die Kids von 9 bis aufwärts 16 so.
Ja.
Dann, wir trafen uns in der Gemeinde, um wegzufahren, und dann war gleichzeitig irgendwie Plätzchen backen, wo irgendwie Menschen aller Couleur waren, und draußen haben die Angolaner gerade eine Ziege auf den Grill gelegt.
Krass.
Da denke ich dann irgendwie so, ja, das ist. Das fand ich irgendwie, mich begeistert das immer, wenn da plötzlich so die ganzen Gruppen da, und wenn sie auch nur nebeneinander erstmal sind, ja, aber die kriegen trotzdem was voneinander mit, und das finde ich, das war für mich wirklich wieder so ein Highlight, ja, wo ich dann da durchgelaufen bin und dachte, wie krass ist das denn, was hier abgeht, ja, da stehen die irgendwie alle zusammen und braten Ziege, ja. Okay. Und das ist großartig, finde ich. Die einen backen irgendwie deutsche Plätzchen und die anderen braten wahrscheinlich auch eine deutsche Ziege, aber auf Angolanisch dann oder so.
Krass.
Das finde ich toll.
Sehr krass. Eine Sache wollte ich auch nochmal ins Gespräch bringen, und zwar, du bist jetzt ja Pastorin.
Ja.
Ich habe gehört, dass so Geschlechtergerechtigkeit bei euch auch immer mal Thema ist. Wie, also meine Frage wäre, inwiefern, also ich glaube schon, dass es ja ein Anliegen von dir ist, würde ich jetzt mal so unterstellen. Ne?
Ja.
Es ist immer super, wenn man Suggestivfragen stellt, fällt mir gerade auf. Ja, also ich habe mir auch. Das ist super,
wenn man einfach nur nickt als Antwort.
Ja, das hilft.
Mein Podcast ist immer gut.
Super. Ja, also ich habe mir hier die Frage aufgeschrieben, weil so bei mir im Freundeskreis, bei uns hier, ist Feminismus schon so ein Thema. Und meine Frage wäre, was wäre da dein Anliegen?
Also mein Anliegen, ich glaube, was ich nicht mag, ist irgendwie so Gleichmacherei, so nach dem Motto, naja, es ist ja doch irgendwie Männer, Frauen, alles ist ja gleich oder so, ja. Ich glaube irgendwie, also ich glaube schon, dass Männer und Frauen sich sehr ähnlich sind und dass einfach Personenunterschied sind. Ich bin eben ein großer Fan wirklich von Vielfalt tatsächlich auch an diesem Punkt und so. Mein Anliegen wäre tatsächlich, dass Frauen sich nicht Gedanken darum machen müssen, zum Beispiel, dass sie nun Frauen sind und Pastorin werden wollen, sondern dass das ganz normal ist. Und das ist es nicht bei uns, nach wie vor nicht irgendwie. Oder dass Frauen in Leitung sind und nicht aufgrund der Tatsache einfach nur, dass sie Frauen sind, weniger Einfluss nehmen dürfen, ja, was auch nach wie vor passiert. Und das passiert gar nicht irgendwie, weil jetzt irgendjemand böse ist oder so, glaube ich, sondern das passiert ganz viel unbewusst, weil das strukturell einfach bei uns ganz häufig so ist, nach wie vor. Und ich würde mir da eigentlich wünschen, dass das ja sich zunehmend normalisiert, ja, dass Männer und Frauen tatsächlich gleichberechtigt nebeneinander leben und die Stärken und Schwächen der Persönlichkeiten irgendwie genutzt werden für Gemeinde oder für was auch immer, ja. Das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde. So, ich merke halt immer noch nach wie vor, es ist ein Unterschied, ob ich, keine Ahnung, jemanden besuche in der Gemeinde oder ob das mein männlicher Kollege tut. Das ist nach wie vor so. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das irgendjemand böse meint oder irgendjemand sagt so, ja, die Dagi, die ist halt irgendwie nicht ganz so ernst zu nehmen oder so. Das würden die gar nicht denken, so. Aber es ist trotzdem ein Unterschied für die Leute. Und oder wenn wir in der Gemeindeleitung sitzen, ist das halt ja nach wie vor so, dass da mehr Männer sitzen als Frauen. Das ist das liegt aber auch tatsächlich auch immer wieder auch an den Frauen, die sagen, ich will da nicht rein, weil ich habe irgendwie wichtigere Dinge zu tun. Ja, das ist so. Und ich würde mir das aber wünschen, dass das tatsächlich irgendwie ganz normal ist und dass im Grunde tatsächlich nicht mehr gefragt wird, bist du jetzt ein Mann oder eine Frau irgendwie so, sondern dass das irgendwie ja einfach so ist, wie es ist und man die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Menschen da drin sieht und nicht so sehr, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, ja.
Aber siehst du strukturelle Schwierigkeiten oder strukturelle Punkte, die es einfach auch Frauen schwieriger machen, dort anzudocken oder anzukommen?
Ja, Das glaube ich ganz bestimmt. Also es gibt, keine Ahnung, zum Beispiel, dass nach wie vor ist in vielen Familien klar, halt logischerweise, dass die Frau sich ums Kind kümmert und der Mann in die Gemeindeleitung zum Beispiel sich dann wählen lassen kann oder so, ja. Das löst sich, glaube ich, ganz langsam. Also wir haben mehrere wirklich auch von den jüngeren Paaren, die das auch wirklich versuchen, anders zu leben, und das gelingt auch immer wieder, aber es ist nach wie vor so, braucht man ja auch gar nicht irgendwie anders zu sehen, dass es ist so, dass Männer mehr verdienen in vielen, vielen Berufen, das ist nun mal so, und dass dann natürlich irgendwie die Frage ist, wer bleibt zu Hause, ist dann natürlich eher mal gestellt oder so, und ich verstehe da auch Paare, die das dann anders regeln, aber es ist natürlich trotzdem schade, ne, weil den Kindern tut es ja auch gut, ne? Das ist ja jetzt auch nicht so abwegig so.
Ja.
Also ich glaube schon, dass es strukturell und gar nicht vielleicht mal, ich glaube, dass die Strukturen halt auch in unserem Kopf sind. Die sind ja nicht nur sozusagen um uns her, sondern die sind ja auch in unserem Kopf. Und das zu überwinden, ist, glaube ich, die viel größere Schwierigkeit, ja.
Ja, ich meinte Strukturen auch einfach, wie manche Gremien aufgebaut sind.
Ja.
Also vielleicht nicht nur, wann die zeitlich sind und ob das irgendwie mit den Kindern passt, sondern ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen einfach oft auch schon keinen Bock drauf haben. Sie einfach sagen, ich habe keinen Bock, mich da reinzusetzen, um mir da irgendwie anzuhören, wie irgendwelche Leute sich tot diskutieren und doch keinen Punkt zu haben oder keine Ahnung.
Ja, das glaube ich ist auch so, dass da Frauen eher so sind, dass sie sagen, ich habe eigentlich auch mal was anderes noch zu tun, so, ne? Also, und ich glaube auch manchmal, dass Frauen auch eher das Gefühl haben, sie können an anderen Orten tatsächlich mehr bewirken als da. Das glaube ich auch. Also wie gesagt, ich glaube, dass diese Strukturen eben da auch in unserem Kopf sind. Und bei uns in der Gemeindeleitung sind jetzt mehr Frauen gewählt worden, was ich persönlich auch gut finde, weil ich schon das Gefühl habe, dass das auch was verändert. Also so.
Ist das, hat das für dich oder für euch auch eine theologische Dimension? Ja, also, ich meine, man kennt eben diese Bibelstellen, ne, die Frau schweige und was weiß ich. Wie wird das thematisiert bei euch?
Die Debatte dazu, die ist glücklicherweise gelaufen, bevor ich in die Gemeinde kam.
Ja, okay.
Also das Thema haben die schon lange, lange vor mir sozusagen durchdiskutiert auch. Und ja, und es fing halt an damit, dass natürlich eine Frau in die Gemeindeleitung kam und dann auch irgendwie relativ bald Älteste wurde. Die ist jetzt schon über 80 und so und macht das auch nicht mehr, aber das wurde da ganz heiß diskutiert, auch in der Gemeinde, aber so wie bei ganz, ganz vielen Themen bei uns ist es dann so, dass sie dann gesagt haben, okay, das Leben ist so und bei uns ist die Schriftauslegung halt da auch wirklich so, dass wir sagen, das ist halt damals auch zeitbedingt gewesen. Und
ja.
Von daher, warum sich den Begabungen der Frauen verschließen, so, ja, und das ist auch so, also die Frage nach den Begabungen wurde sozusagen stärker gewichtet als der Vers, das Weib schweige in der Gemeinde, und es wurde halt eher, glaube ich, gesehen, es gibt viele, viele Frauen mit vielen Begabungen in unserer Gemeinde, warum sollen wir die ausschließen aus irgendwas, ja.
Okay.
Ja. Wenn Frauen nun mal eine Leitungsbegabung haben, was soll man dann tun, ja, also dann kann man, ja.
Ja.
Es ist einfach auch ein bisschen schade, die dann auszuschließen.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass diese Debatte wahrscheinlich bei den, kann man sagen, Großteil der Gemeinden durch ist.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ja. Ich frage mich aber, ob trotzdem noch irgendwie, ob das immer noch einen Einfluss hat. Weil die Leute lesen Bibel und hören Bibel im Gottesdienst. Ich weiß es nicht.
Ich glaube eher, dass man sich als Frau da irgendwie auch selber wieder drin finden muss. Dass es halt eben echt über viel, viel zu lange Zeit Frauen verboten wurde. Und dass Frauen jetzt gewisse Freiheiten haben, gesellschaftlich und in Gemeinde, ist einfach neu. Und das muss sich jetzt, da müssen einfach Frauen sich auch finden und auch ihre Verantwortung finden und wahrnehmen. Und das ist ein Umlernen, ne? Für beide Seiten.
Ich glaube, dass da, also es wird ja dann viel eben anhand der Bibel diskutiert, ja. Mhm. Ich glaube aber, dass da auch vieles einfach ja, so tief in uns verankert ist durch das, wie Leute aufgewachsen sind, wie die gelebt ja, haben, genau. Wie die selber ja, Leitung erlebt haben, dass das einfach auch so in den Leuten steckt, dass es auch manchmal schwierig ist, das neu zu denken, anders zu denken. Ja? Also, ich habe vorhin schon gesagt, meine Familie war nie so irgendwie, dass meine Eltern gesagt hätten, so ihr seid ein Mädchen, das dürft ihr nicht oder so. Ja? Nun, meine Mutter ist auch eher so eine starke Frau immer gewesen irgendwie und das hat irgendwie Tradition in unserer Familie, aber von daher, als ich mir überlegt habe, ich will Pastorin werden, da hat meine Gemeinde in Bremen, wo ich aufgewachsen bin, hat mir kein Zeugnis geschrieben, weil sie gesagt haben, wir finden dich zwar ganz toll als Frau, du bist ja auch unheimlich begabt und so, aber ein Zeugnis schreiben wir dir nicht, weil wir nicht glauben, also weil wir sagen, das geht nicht, so Frauen und so. Ich war dann aber schon in einer anderen Gemeinde, das war dann nicht so schlimm, die haben mir dann ein Zeugnis geschrieben. Aber ich glaube, dass das, was ich da gelernt habe zu Hause auch, war für mich nie eine Frage, ob ich das als Frau darf oder nicht darf. Ja? Mhm. Die Frage habe ich mir nicht mal gestellt, lustigerweise, weil war für mich irgendwie so natürlich und normal, dass ich irgendwie leite, dass ich irgendwie ja so unterwegs bin. Das war für mich völlig fremd, der Gedanke, das nicht zu machen. So. Mhm.
Was aber, wie ich finde, schon fehlt, viel zu wenig da sind einfach auch weibliche Vorbilder in Leiterschaft.
Ja, ja das stimmt.
Ne, also auch jetzt wachsen einfach viele Mädchen und damit auf, einfach keine Vorbilder zu haben.
Ja, und ich meine, wenn man jetzt auch mal guckt, was so an christlicher Literatur, sage ich jetzt mal. So, also ich müsste wirklich überlegen, in der, sag ich mal, freikirchlichen Szene jetzt, was sind die fünf Top weiblichen Theologin, die regelmäßig publizieren.
Christina Brudereck.
Die arbeitet aber nicht in der. Die arbeitet aber nicht
in der. Ja, okay, die ist nicht in der Wissenschaft, ja.
So.
Müsste ja, man wissenschaftlich gibt es da wenig, ja. Also im Freikirchlichen schon sowieso, also.
Oh, und das muss ich gerade mal sagen: Es gibt keine weibliche Theologin bei Worthaus.
Oh ja.
In your face, bada bam.
Das stimmt, ja.
Das finde ich ganz schön scheiße. Richtig scheiße. Ich war kurz davor, den Siggi zu schreiben. Dude, nicht cool.
Ja. Na guck, vielleicht kriegen wir den Siggi auch mal.
Ja, ich meine, das ist gerade sehr prägend, ne? Also Worthaus empfinde ich als deutschlandweit, gerade in der jungen Szene, total prägend und positiv prägend. Aber das finde ich wirklich schade.
Ja, ist es. Hast du recht. Ja.
Das stimmt.
Ja, da glaube ich manchmal, also jetzt ich zum Beispiel, ich habe schon ein paar Mal überlegt, oh, sollte ich nicht auch mal ein Buch schreiben oder so, ja. Und dann denke ich immer so, oh, eigentlich habe ich dafür zu viel zu tun schon, ja, ich habe da eigentlich keine Zeit. ich denke dann so, okay, ist halt so. Also wo ich so merke, so ich bin da auch tatsächlich gerne an den Leuten dran mehr und irgendwie mit denen unterwegs und so, als mich jetzt irgendwie, weil vielleicht habe ich auch falsche Vorstellungen von Büchern schreiben, aber so mich jetzt in mein Kämmerlein zurückzuziehen und irgendwie ein Jahr lang an einem Buch zu schreiben, ach ja, vielleicht bin ich auch einfach nicht diszipliniert genug. Das kann auch sein.
Ja. Also die Marie, die sonst auch schon mal beim Podcast ist, die hat ja jetzt so ein bisschen angefangen, Theologie zu studieren an der Uni. Und die sagt, dass in der universitären Theologie das genau andersrum ist. Also da studieren fast nur noch Frauen. Finde ich interessant. Ja, aber irgendwie so in der freikirchlichen Szene ist das, glaube ich, noch nicht so angekommen.
Nee, aber jetzt im Seminar in Elstal von den Baptisten sind auch wirklich viele Frauen. Also als ich angefangen habe, war das noch nicht so. Also das muss man auch sagen, das hat sich auch verändert da.
Okay, ja, wahrscheinlich ist es auch nochmal ein Unterschied, wer studiert und wer dann doziert. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob das...
Wer doziert und auch wer dann in den Pastorendienst geht, auch das ist durchaus nicht immer so, dass das automatisch stringent dann geführt, ja.
Ja.
Ist nicht so.
Ja. Tja. Also, ich glaube, dass der Christenheit dadurch sehr viel Potenzial verloren geht.
Das glaube ich auch.
Das glaube ich.
Ja, und ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen. Du bist als Frau in solchen Jobs tatsächlich, also du musst einfach nochmal anders dich tatsächlich in vielen Sachen positionieren und musst in vielen Sachen anders unterwegs sein, ja. Also ich glaube, die Frauen, die jetzt Theologie studieren, bei uns zumindest, glaube ich, denken sehr viel intensiver darüber nach, ob das wirklich ihr Weg sein kann, ja, als es viele Männer tun, weil es einfach nach wie vor so ist. Und die wissen auch, dass auch bei uns im Bund es nach wie vor eben, wie gesagt, Gemeinden gibt, die keine Frau als Pastorin akzeptieren würden, ja. Und ich glaube, dass diese Gemeinden, denen geht unheimlich viel verloren, so, ja. Aber es ist, ja, auch nicht so einfach für die Frauen, glaube ich, nach wie vor nicht bei uns. Also, und schon sowieso, wenn du dann irgendwie als Frau alleinstehend und vielleicht noch relativ jung und dann alleine in die Gemeinde irgendwo gehst, das ist schon echt eine Herausforderung, glaube ich, weil dann hast du plötzlich auch irgendwie 30 Väter und Mütter da sitzen, die auch noch glauben, irgendwie was zu deinem Leben zu sagen zu haben. Ja. So. Und sich da auch genug abzugrenzen oder auch den richtigen Weg irgendwie für sich selbst zu finden. Ja, ich glaube, dass das unheimlich schwer ist. Das ist auch schon für Männer, glaube ich, nicht ganz einfach, aber ich glaube, für Frauen ist das fast noch schwerer an vielen Punkten.
Ja.
Vor allen Dingen finde ich es halt eben schwierig, dann auch einen Weg zu finden, genau, wie du gesagt hast, seinen Weg zu finden, ohne sich halt eben immer an den Erwartungen, die man an Männer stellt, zu orientieren. Ne? Also dieses, wie kann ich mich damit abgrenzen und einfach auch als Frau leiten, die ich nun mal bin. Ne? Ich meine, klar, alles, was ich mache, mache ich als Frau, deswegen ist es irgendwie auch weiblich, aber trotzdem da halt eben sich selber treu zu sein und auch seinen Weg finden zu dürfen. Ja. Und dann halt eben auch den anderen zu zeigen, das ist anders, aber jetzt nicht schlecht. Und einfach da auch umlernen, auf der anderen Seite irgendwie anzuregen. Das ist schwierig.
Ja, und ich glaube auch manchmal die eigenen, man muss auch eigene Tabus überwinden, die man in sich trägt, ja. Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so erzogen worden, dass irgendwie so gesagt wurde, oh, du bist ein Mädchen, das darfst du nicht so. Aber ich habe so im Laufe meiner Entwicklung schon gemerkt, dass ich so bestimmte Sachen auch irgendwie drin habe, wo ich dann so denke, so, ja krass, dass mir das passiert, ja, so der Satz, ich will das jetzt so, ist für mich in den letzten 2-3 Jahren irgendwie ein wichtiger Satz geworden, weil ich gemerkt habe, dass mir das echt schwerfällt, das so zu sagen, ja, zu sagen, ich will das jetzt so und nicht noch zu sagen, ja, und ich verstehe auch, wenn ihr anderen das jetzt aber auch schwierig findet und so, sondern einfach nur zu sagen, nee, ich will das jetzt so. Und Das zum Beispiel fällt Frauen, glaube ich, wirklich schwerer, weil die das nicht gewöhnt sind so stark, wie Männer einfach sich hinzustellen und zu sagen, das ist es, was ich will und deswegen möchte ich das nicht, na, genau, schon, hier, ich möchte das dann, ja, dann passiert es schon, ja, genau, da denke ich so, da auch als Frauen auch zu lernen und zu sagen, ja, das ist es, was ich jetzt will. Nicht das Gefühl zu haben, oh, jetzt werde ich aber ganz männlich und was werden die Leute denken oder keine Ahnung, was einem da durch den Kopf geht, sondern einfach zu sagen, nee, das ist das, was ich bin und was ich möchte und was ich will und das ist hier das, was ich einzubringen habe. So. Und das ist nicht einfach, finde ich. So.
Ja, ich finde das auch schwer.
Also bei Männern würde man sagen, die sollen ihren Mann irgendwie stehen, aber bei Frauen gibt es so einen Satz gar nicht. Das ist...
Ja.
Steh deine Frau. Ja.
Ja, steh deine Frau, das ist klingt, ja.
Ja, gibt's eigentlich nicht, ne? Ja.
Ja.
Aber ich meine, ich finde das auch seltsam, wenn man so überlegt. Ich meine, wenn ich jetzt als Mann eine Predigt höre von Männern, dann ist das irgendwie klar, okay, da redet jemand, der gleich ist. Aber ich denke eben auch, dass wenn in der Zuhörerschaft dann viele Frauen sitzen, das ist doch irgendwo auch seltsam, wenn sag ich mal, so ein Übergewicht an Männern ist.
Ja,
weil ich glaube, dass da auch von der Art, wie Glauben in Worte gefasst wird, dass da eben auch irgendwo eine Schieflage entsteht.
Ja. Ja. Ja, und ich glaube auch gerade, das war ja auf dem Emergent-Forum, das fand ich auch wirklich einen sehr nachdenkenswerten Gedanken, so, wenn Mädchen von Anfang an auch nur erleben, dass da hauptsächlich eben Männer zum Beispiel vorne irgendwie was tun, dass das halt auch immer bedeutet, irgendwie sie selber kommen nicht in der Form vor, ja? Und das, ich finde das echt auch zunehmend gut, dass das sich ändert, auch gerade für die Mädels, die da, die danach kommen, weil ich halt finde, die können alle was und die sind motiviert und die wollen auch was und die leiten und ich finde das super wichtig, dass sie das als was ganz Natürliches erleben und nicht als was sie sich irgendwie noch groß erkämpfen müssen. Das werden sie sowieso noch müssen, aber dass sie erstmal jetzt bei uns zum Beispiel in der Gemeinde nicht das Gefühl haben, dass sie darum kämpfen müssen, dass sie irgendwas leiten dürfen oder nicht, sondern dass sie das einfach tun.
Ja.
Ohne um Erlaubnis fragen zu müssen oder irgendwas. Ich meine natürlich, oder eben alle müssen um Erlaubnis fragen, dann ist auch wieder okay, aber.
Ja. Was ich mir zum Beispiel auch denke, ist, dass wenn ich die Bibel lese, lese ich die Bibel eben als Mann. Und dann, da habe ich ja schon eine Brille auf. Und bestimmte Dinge nehme ich wahrscheinlich gar nicht wahr. Und ich glaube, dass wenn das dominant ist, ja, also vielleicht kann man sozusagen sagen, es gibt so eine männliche Art, die Bibel zu lesen. Ne? Weil ich würde sagen, Männer würden jetzt eher Dinge daraus lesen, die mich betreffen. So, und dann mag es ja so sein, dass dann auch eine Menge flöten geht.
Ich meine, ist ja auch so. Es gibt ja, also die Sprache der Bibel in den meisten Übersetzungen ist ja auch total männlich geprägt. So,
ne? Sind doch fast nur Männer, die es geschrieben haben.
Ja, aber das ist ja ganz spannend, dass es jetzt die Bibel in gendergerechter Sprache gibt, die halt eben dann einfach schreibt, ne? Ihr Brüder und Schwestern zum Beispiel, die Jünger und Jüngerinnen. Weil das macht ja einfach auch einen riesen Unterschied. So, ne? Fühlt euch bei Brüder auch angesprochen, wie das früher immer gesagt habt. So,
Geschwister sind
ja
auch
Schwester selber.
Ja.
Also, klar.
Aber ich finde das auch lustig, weil selbst bei mir merke ich, wenn wir jetzt einen Gottesdienst gestalten zum Beispiel, und da kommen nur Frauen vor, dass ich dann da sitze manchmal und denke, ups, das sind ja nur Frauen. Bei einem Gottesdienst, wo nur Männer was machen, würden mir das nicht mal auffallen, ja?
Interessant, ne? Ja.
Das ist total interessant, dass ich da sitze und mich ein bisschen vor mir selbst erschrecke, wo ich so, ich denke dann ja nicht, das ist schlecht oder so, aber ich merke so, dass ich dann da so einen Moment über mich selber stutze und denke so, wieso denkst du das jetzt eigentlich, ja? Wieso fällt dir das eine auf und das andere fällt dir nicht mal auf, so, ja? Da merkt man auch tatsächlich, wie stark das geprägt ist. Auch von Bildern natürlich aus meiner Kindheit. Also als ich ein Kind war, ja, gab es halt tatsächlich nicht, dass da vorne irgendwie Frauen auftauchten oder so.
Ja.
Und das hat sich ja jetzt schon noch vielfach geändert. Aber ich merke so, dass ich nach wie vor, wenn da nur Frauen sind, immer denke, oh, muss ich da nicht noch einen Mann irgendwo im Gottesdienst einbauen oder sowas.
Ja.
Was ich da nicht tue.
Mir ist auch aufgefallen, ne? Im Agentforum dieses Jahr haben 2 Frauen gesprochen, kein Mann.
Ja.
Ist mir eben aufgefallen, sonst andersrum wäre es mir auch nicht aufgefallen. Das ist schon... Das ist schon
witzig, ne?
Ja, ist echt verrückt. Verrückt.
Mhm.
Ja. Ja.
Ja, mir ist das nicht so aufgefallen. Bei mir war das so geil. Die beiden finde ich cool. Ich habe überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass kein Mann am Start ist. Weil ich eigentlich Emergent-Forum auch sehr männerlastig, also das Emergent-Deutschland sehr männerlastig empfinde, persönlich.
Ja.
Deswegen fand ich das eher total cool, dass da 2 Frauen waren und mir hat da auch nichts gefehlt.
Ich glaube, die wollen ja auch da gegensteuern, das ist auch richtig so.
Ja.
Aber da ist es mir lustigerweise auch aufgefallen. Das ist auch interessant. Da habe ich auch nicht gedacht so, das sind ja 2 Frauen. Sondern da ist es mir auch nicht aufgefallen. Lustig.
Ja. Faszinierend. Ja. So, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt eine gute Stunde geredet. So im Groben und Ganzen. Die Kleine schläft hoffentlich jetzt auch mal langsam. Ja, man weiß nicht.
Also für alle, die hier zwischendurch ein Baby quietschen hören, das war Siva.
Ja, genau.
Deswegen, ich habe heute Siva-Dienst, deswegen musste ich zwischendurch mal ein bisschen rumlaufen und nichts sagen. Aber das ist auch sehr schön.
Die ist aber sehr süß.
Die ist eigentlich auch so todlieb, so ein entspanntes Kind, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn.
Das ist sehr schön, ja. Der andere ist auch sehr lieb.
Der ist auch sehr lustig.
Genau,
ja.
Das stimmt. Letztens habe ich einen Podcast im Auto gehört, also einen Remix-Podcast. Und man meinte, worüber redest du da?
Ja.
Über Gott und so.
Einen sehr tollen Neffen und eine sehr süße Nichte. Also,
ja,
bin damit zufrieden.
Ich auch, aber die sind schon 20, nee, 21 und 19. Aber die sind auch früh.
Sehr schick. Genau. Ja. Ich würde sagen.
Es gibt noch viele Themen.
Das stimmt.
Ja. Gäbe noch eine Menge Themen. Es gibt noch
eine Menge Themen.
Oh ja. Yeah.
Oh ja. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Und ja, mir auch.
Cool. Cool, dass du da warst.
Ja, danke, dass du mitgemacht hast.
Ja, gerne.
Aber ist ja auch erstmal ein schöner Einstieg. Könnte man ja vielleicht wiederholen.
Gerne.
Genau.
Wir haben uns nämlich vorgenommen, dass wir auch mehr weibliche Gäste als männliche Gäste bei Remix haben. Das ist uns. Ja. Wir haben, und bis jetzt war das auch so, dass wir immer mindestens mich als Frau bei Remix dabei hatten, aber auch sehr viele andere, auch von Mosaik und so. Ich bin da ganz stolz auf uns. Wir arbeiten da ganz gut dran, wenigstens so ein bisschen.
Ich kann euch noch ein paar Frauen empfehlen.
Oh ja, sehr gerne.
Sehr gerne.
Sehr, sehr gerne. Wir müssen unser Netzwerk auch absolut erweitern.
Genau. Super. Aber wir sagen zumindest den Hörerinnen und Hörern jetzt einmal
auf goodbye. Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut.